Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge vom Apologetik-Projekt-Podcast mit meiner Wenigkeit Dave und mit Simon. Hi Simon.
Hi Dave.
Ihr habt schon gesagt, jetzt zählen wir ab jetzt nicht mehr weiter. Also jetzt ist so eine Jubiläumsfolge, die 10. Folge. Wir werden jetzt nicht immer die Nummer am Anfang ansagen. Ab jetzt müsst ihr selber mitzählen.
Das stimmt. Und wir haben uns jetzt auch gesagt, also mit Versprechen ist immer so eine Sache, aber wir wollen ab jetzt wirklich unsere Routine drin haben. Jede zweite Woche kommt eine Folge. Darauf sollt ihr euch auch verlassen können.
Genau. Ja, wir haben natürlich wieder überlegt, in der Themenvielfalt, die wir haben, was nehmen wir heute? Und wir beide waren relativ begeistert heute von dem Thema Religionspluralismus. Also man könnte so ein bisschen mit der Frage vielleicht formulieren, führen alle Religionen oder alle Wege zu Gott?
Das könnte eine Frage sein, man könnte auch sagen, oder also die, über Religionspluralismus oder unter diesem Label fallen ja verschiedenste Denkweisen, Denkmuster, Sichtweisen auf Gott und Religionen. Und so eine weitere bekannte Sichtweise wäre ja zu sagen, es gibt einen Gott und der zeigt sich in unterschiedlichen Religionen auf unterschiedliche Weise. Mhm. So derselbe Gott, der aber von Leuten in unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Formen angebetet wird, und doch aber ist es immer dieselbe Transzendenz, die dahinter steht. Ja, und wer könnte denn da jetzt sagen, nur er glaube an das Richtige, nur er hat die Wahrheit und die anderen alle nicht?
Das ist natürlich ein großer Vorwurf an alle, die besonders in ihrer Religion starke Wahrheitsaussagen machen, wozu wir uns zählen. Also in der Apologetik verteidigen wir jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit, Spiritualität zu leben oder so etwas, sondern wir glauben tatsächlich auch an das Konzept von Wahrheit. Wir glauben, dass dieses Konzept in Jesus Christus zu finden ist und dass er das verkörpert. Und damit hat man natürlich gleich ein Problem, ne? Weil die Frage wird dann von unserer Seite jedenfalls gleich beantwortet, naja, wir glauben nicht, dass alle Aussagen und alle Vorstellungen von Gott wahr sind.
Ich bin da gerade, während du das so sagst, gleichzeitig auch bei Bible Server auf Apostelgeschichte 17 am draufgehen. Denn das ist so eine oder ein Kapitel, das mir da in den letzten Wochen ziemlich wichtig geworden ist, was, glaube ich, in dem Zusammenhang auch gut reinpasst. Also was du gerade gesagt hast, ist, wir haben als Christen einen Absolutheitsanspruch. Jesus stellt einen Absolutheitsanspruch. Ja. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, nicht ein Weg, der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So, das ist mal in a nutshell, was wir auch glauben und wofür wir stehen, dass Jesus der Weg zum Vater ist, der Weg zum ewigen Leben, das ewige Leben selbst, und dass man an Jesus letztlich nicht vorbeikommt. Und trotzdem finde ich interessant zu sehen in der Bibel, dass das nicht bedeutet, dass man nicht auch anderen Leuten zugestehen kann, dass sie in ihrer Weltanschauung, in ihrer Sicht auf Gott auch richtige Dinge erkannt haben. Also vielleicht das gleich mal zu Beginn, ne? Wenn wir jetzt davon sprechen, Jesus stellt einen Absolutheitsanspruch und er ist die Wahrheit, dann bedeutet das nicht, dass wir sagen, außerhalb der Bibel, außerhalb der christlichen Weltanschauung haben nirgendwo Menschen auch wahre Dinge erkannt. Also in Apostelgeschichte 17 finde ich so spannend, Paulus, er ist in Athen, steht da am Areopag, so einem Berg, wo sich Leute jeden Tag versammelt haben und über Philosophien und Weltanschauungen und Religion ins Gespräch kamen. Und er regt sich innerlich auf über die ganzen Götzenbilder, die er in der Stadt sieht, wo er aber trotzdem den Leuten mit Respekt begegnet, Brücken baut und ihre Dichter zitiert, ihre Denker zitiert und da eine gemeinsame Grundlage schafft, wo er eine hat. Und das finde ich spannend, wenn er dann zum Beispiel in Vers 28 sagt, oder in Vers 27 sagt, oder ab 26. Und Gott hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, auf die Menschen bezogen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne einem jeden von uns, denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Also was man hier, finde ich, ziemlich gut sieht, ist, dass anerkannt wird, dass da, wo Menschen sich auf die Suche machen nach Gott, dass jetzt anerkannt wird und bestätigt wird und gesagt wird, hey, dass ihr auf verschiedene Weise fühlend und auf allerlei Wege versuchen wollt, Gott zu finden, das ist ein legitimes Anliegen, und dass ihr dabei nicht immer alles richtig verstehen und einordnen werdet, aus christlicher Sicht auch verständlich. Und gleichzeitig zitiert er ihre Dichter, wo er mit ihnen eine gemeinsame Schnittmenge hat. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Finde ich einen ganz wichtigen Ansatz auch. Also wir in der Apologetik oder auch in unserem Projekt, Apologetik-Projekt, reden wir nicht nur über sachliche Argumente, sondern machen auch Schulungen und auch Einheiten zu der Frage, wie kommuniziere ich eigentlich? Wie rede ich eigentlich über den Glauben? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept, zu sagen, ich fange nicht an, ein Gespräch sofort alle Mauern hochzuziehen und zu sagen, ja, okay, du glaubst an einen Gott, aber das ist ja nicht der gleiche und so weiter. Sondern zum Beispiel jemanden, der, ich nehme jetzt mal als Beispiel Muslime, ja, jemand, der wirklich ein gottesfürchtiger Muslim ist und sagt, hey, ich glaube, es gibt einen Gott. Erstmal dem zuzugestehen, so wie es Paulus hier auch macht. Okay, ich sehe, dass dir das Thema wichtig ist, und ich finde es schon mal gut, dass wir glauben, es gibt einen Gott. Ja, da haben wir eine Gesprächsgrundlage. Ich glaube, das ist so wichtig, eine Gesprächsgrundlage auch dadurch zu schaffen. Ich denke, das ist, was Paulus hier macht. Überhaupt mal zu sagen, haben wir irgendeinen gemeinsamen Grund, trotz der Verschiedenheit unserer Religion, wo wir über ein paar Sachen sprechen können?
Ja, absolut. Und er hat da nicht mehr, wie du sagst, diesen Abgrenzungszwang, sofort sagen zu müssen, nee, da und da liegt ihr falsch. Obwohl er ja, wie angeführt, innerlich schon einen Groll hatte, weil er diese ganzen Bildnisse gesehen hat. Aber gesagt hat, hey, ich will den Menschen vor mir sehen, eine Brücke zu ihnen bauen. Und sagt dann sogar noch hier in Vers 23, ganz spannend, denn ich bin umhergegangen, oder ab Vers 22, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Also, da könnte man jetzt über Missiologie und verschiedene Ansätze nochmal ganz viel sprechen, aber deutlich wird hier, er zollt ihnen Respekt dafür, dass sie den Gottheiten, an die er ja gar nicht glaubt, er spricht ja von Göttern hier im Plural, dass sie die verehren, was er nicht glaubt, trotzdem kann er eine Brücke zu ihnen bauen und sie dafür respektieren und macht dann aber eine ganz spannende Brücke, eben das, was ihr unbekannterweise verehrt, da wo ihr ein Altar für jemanden gebaut habt, für den Fall, dass ihr einen vergessen habt, den verkündige ich euch. So, also hier sehen wir, was deutlich macht, als Christ, der die Bibel ernst nimmt, stehen wir nicht auf der einen Seite zu sagen, ja, wir glauben ja alle an das Gleiche und nennen es nur anders. Wir stehen aber auch nicht auf der Seite, dass wir sagen, ja, außerhalb der Bibel und außerhalb der christlichen Weltanschauung, da finden wir gar nichts Wahres und da können wir von Menschen gar nichts lernen und sollten uns da immer von abgrenzen. Also Dave und ich würden jetzt weder bei einem House of One mitmachen, wo dann unterschiedliche Religionen zusammenfinden und man dann nicht nur irgendwo gesellschaftlich zusammenarbeitet, sondern auch Spiritualität und Glauben zusammen erlebt. Das würde jetzt unserem Verständnis nach schon über das biblische Zeugnis hinausgehen.
Ja.
Aber wir sehen auch nicht, dass man sich von Menschen immer abgrenzen muss und nicht auch zugestehen kann, hey, da gibt es Teilaspekte der Wahrheit in deinem Glauben und in deiner Weltanschauung auch mit enthalten.
Das ist, denke ich, die große Herausforderung, auch für wahrscheinlich viele, die jetzt den Podcast hier hören oder diese Folge hören. Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um, dass wir ja eine religionspluralistische Gesellschaft haben, dass wir Menschen haben, die zum einen behaupten, hey, alle Religionen sind doch gleich. Manchmal sind es Menschen, die sich irgendwie außerhalb dieser Religion sehen. Wir können auch gleich über dieses bekannte Bild des Elefanten sprechen und die Ringparabel und solche Geschichten, ne, wo jemand sich denkt, ja, ich stehe ja über dem Ganzen, ihr glaubt alle das Gleiche. Aber es gibt ja auch Leute innerhalb von Religionsgemeinschaften vermehrt, die sagen, naja, ich bin zwar Muslim, du bist Christ, aber eigentlich glauben wir an den gleichen Gott. Das finde ich ziemlich herausfordernd. Ich muss sagen, ich finde das viel herausfordernder, als wenn jemand sein Revier in Anführungszeichen klar absteckt und sagt, hey, guck mal, das ist meine Überzeugung, das glaube ich, hier sind die Gemeinsamkeiten, let's go, jetzt reden wir doch mal über die Sachen. Wie geht's dir damit, wenn du so Menschen hast, die, wo du eher das Gefühl hast, da entsteht auch überhaupt keine Gegenüberstellung von Überzeugungen?
Ja, ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich jetzt einfach schon zu lange in dieser Internet-Bubble drinne, dass die Leute aus anderen Religionen, die mir so begegnen, dann eher so einem salafistischen Schlag oftmals angehören, ja, wo diese Frage sich gar nicht stellt. Also tatsächlich, ich habe das mal so realisiert, ich habe da einfach mit einer ganz bestimmten Zielgruppe von vielleicht gerade auch Muslimen zu tun. Und da findet sich interessanterweise manchmal eine Allianz, also nicht, dass wir jetzt, dass ich mich dann mit einem Salafisten auch nur ansatzweise irgendwo in bestimmten Aspekten zumindest verbunden fühle. Aber doch in dem Punkt, dass wir, also ich hatte mal den Fall, oder wir hatten ja den Fall, da hat so ein, ich würde sagen, theologisch-liberaler evangelischer Pfarrer uns als Fundamentalisten gecancelt, weil wir gesagt haben, dass nicht alle an den gleichen Gott glauben. Ja, evangelikale, fundamentalistische und jetzt seine Beleidigungen werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Und dann habe ich ein paar Muslime mal angeschrieben, die uns öfter verfolgen und gefragt, hey Leute, was sagt ihr denn zu den Aussagen von dem Pfarrer? Glauben wir eigentlich an den gleichen Gott, ihr Muslime und wir Christen? Und die so, ey, also was ist denn mit dem los? Nee, tun wir natürlich nicht. Und es war okay, das war cool, das war, hey, wir können euren Kanal verfolgen und wir können da Dinge mitnehmen und gerade dadurch entsteht ja ein Dialog, dass zwei Positionen aufeinandertreffen. Also wenn Leute sagen, Evangelisation und Mission stehen kontra Dialog, würde ich sagen, überhaupt nicht. Bei einem Dialog tut man ja nicht so, als sehen wir eh alles gleich, sondern es kommen zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Positionen miteinander ins Gespräch. Das ist ja der ganze Punkt. Ja. Aber zu deiner Frage, da wo das schwierig wird, aus meiner christlich-exklusivistischen Perspektive ist es nicht so, dass ich auf Menschen, die einen anderen Glauben haben, den ich für nicht wahr halte, schaue und sie als minderwertige Wesen oder so betrachte, sondern in der Bibel sehe ich, wie in Apostelgeschichte 17, auf der einen Seite, dass man auch Wahrheit in anderen Weltanschauungen anerkennen und zugestehen kann und respektvoll auf Menschen zugehen sollte. Aber auch, dass die Perspektive auf Nichtchristen nicht die ist von den Menschen zweiter Klasse, die wir irgendwie unterjochen wollen und wir stellen uns über sie, sondern dass da verlorene Schafe sind, denen Gott der Vater nachgeht. Oder das sind die Bilder, die mir da in den Kopf kommen.
Ja.
Und von daher würde ich, glaube ich, da wo Menschen diese Ängste haben, denen begegnen und die Frage hinter der Frage sehen und aufzeigen, warum ein Absolutheitsanspruch nicht zwingend zu Ausgrenzung und Intoleranz führt.
Ich meine, ein Vorwurf von gerade diesen Leuten, die im Bereich von Spiritualität ohne Institutionen oder auch im Bereich von Humanismus oder Atheismus und so unterwegs sind, ist ja sowas Ähnliches wie die Ringparabel von Lessing. Die kommt in Nathan der Weise vor, das ist ein ganz bekanntes Werk von Lessing, wo es im Prinzip darum geht, ein Vater hat einen Ring, kostbarer Ring, wurde über Generationen schon weitergegeben. Jetzt hat er aber drei Söhne und er bevorzugt keinen von ihnen. Und er möchte seinen Ring natürlich weitervererben, aber er will ihn nicht zerteilen, ne, dass irgendwie jeder von denen ein Drittel Ring bekommt. Also lässt er zwei exakte Kopien dieses Rings herstellen, gibt jedem seiner Söhne einen Ring und sagt jedem im Prinzip, ja, du hast den Originalring. Und das ist natürlich eine Kritik von Lessing an Religionspluralismus, weil Lessing damit sagt, naja, ihr lieben Religiösen, erstmal sind eure Religionen so ähnlich, das ist sowieso Jacke wie Hose, ja, was ihr da glaubt. Und gleichzeitig kann niemand von euch wissen, wer jetzt die wahre Gottesvorstellung hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz populärer Gedanke, gerade in unserer, in Anführungszeichen, Post-Wahrheitsgesellschaft, wo die Wahrheitsfrage einfach an Bedeutung verliert. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, warum das so ist. Aber ich glaube, hier ist es sehr wichtig, als Christen ein Konzept zu verstehen hinter dieser Kritik, das auch in einem anderen Beispiel deutlich wird. Du hast es vorher schon, bevor wir den Podcast angefangen haben, das Elefantenbeispiel mir kurz angesprochen. Vielleicht willst du das kurz erläutern, worum es da geht.
Das gibt es in verschiedenen Versionen, also die Story dahinter gibt es in verschiedenen Versionen, aber eine bekanntere davon ist die, dass gesagt wird, dass Buddha seinen Anhängern von einer Geschichte eben berichtet haben soll, wo ein Landfürst in seinem Palast ein Fest ausgerichtet hat für seine Bediensteten. Dann wurde ein Elefant in den Hof geführt, man hat der Reihe nach blinde Bettler reingebracht und jeder sollte dann ertasten, was da vor ihnen steht. So, und dann bekam einer eben ein Bein des Elefanten zu fassen und sagte, das ist eine Säule. Der nächste hat ein Ohr ergriffen und sagt, das ist ein Palmblatt im Wind. Und dann den nächsten Bettler, den man dann zum Rüssel geführt hat, der sagte, oh, das ist eine Schlange und ist erschrocken zurückgewichen. Genau, die Leute haben letztlich gelacht über die Beschränktheit der Bettler und Buddha weist sie dann zurecht. So ähnlich wie eben bei der Ringparabel. So geht's dem Menschen, wenn er über Gott redet. Er bekommt einen kleinen Teil von ihm zu fassen und macht sich seinen Reim darauf. Aber was die wirkliche Größe Gottes ist, kann er nicht erkennen. Also jeder erkennt immer nur einen Teil davon. Keiner kann sagen, wie es wirklich ist. Dazu sind wir Menschen nicht in der Lage, das zu verstehen, das zu erkennen.
Und dieses Beispiel wird euch vielleicht von manchen Leuten noch begegnen. Ich erlebe, dass es nicht mehr ganz so populär ist. Eine Zeit lang wurde es häufiger benutzt. Aber es wird euch vielleicht noch begegnen. Und ich glaube, hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den man in diesem Beispiel erkennen muss. Das ist nämlich eigentlich ein unglaublich arrogantes Beispiel. Es werden ja ganz viele Akteure beschrieben. Bei der Ringparabel die drei Söhne oder jetzt bei dem Elefanten die einzelnen Bettler. Nur ein Akteur, der ist gar nicht so leicht ersichtlich in dieser Geschichte. Das ist der Erzähler selbst.
Ja.
Und in jeder dieser Geschichten weiß der Erzähler bei dem Ring, was der wahre Ring ist. Und beim Elefanten, ne, dass es ein Elefant ist. Und der Erzähler tritt eigentlich in die Position zu sagen, ich durchschaue den Religionspluralismus. Ich löse das Problem, indem er eigentlich tatsächlich sieht, naja, ich weiß, was es wirklich ist. Bei Lessing zum Beispiel ist das Ergebnis, dass dann die Söhne vor Gericht gehen und dann drum streiten, was der wahre Ring. Und dann wird ihnen gesagt, hey, behandelt doch euren Ring einfach, als wäre es der echte. Und dann habt ihr einen guten Effekt daraus. Ne? Und der wahre Ring, der ist nämlich verloren gegangen. Den gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr. Und das ist total interessant, wie hier der Erzähler im Prinzip von außen hergeht und sagt, niemand kann wissen bei Lessing, was Gott eigentlich wirklich ist. Oder bei dem Elefantenbeispiel, naja, ich sehe genau, wie es ist. Ich sehe, das ist ein Elefant und ich sehe genau, wie das funktioniert, nur ihr seid alle zu blind. Ich glaube, diese Arroganz hinter diesem Beispiel ist so wichtig zu erkennen, dass jemand, der sagt, ich schaue von außen auf die Religionen und ich erkenne, das sind nur psychologische Phänomene, das ist erstmal eine völlige Abwertung von diesem Phänomen Religion und auch überhaupt nicht hinreichend. Und es ist total, ja, ich würde sagen, arrogant, darüber stehend. Ja.
Ja, also die Frage ist genau, wer ist der sehende Erzähler? Und das ist für jemanden, der das, ich glaube, also ich würde vor allem von Arroganz sprechen, weil es ja in diesem Kontext darum geht, den vermeintlich Intoleranten zu sagen, dass sie den Ball flach halten sollen, sie alle können gar nicht erkennen, wie es wirklich ist. Aber man selber tritt dann als derjenige auf, der die Realität, der die Wahrheit über Religionen so erkennt, wie sie wirklich ist. Und er sagt, hey, ihr Religiösen, ich erkläre euch jetzt mal, was ihr da eigentlich macht und versucht. Und ihr habt euch im Grunde ja auch, um nicht als intolerant zu gelten, meinem Diktat zu unterwerfen, meiner religionspluralistischen Sicht, dass ihr alle nur einen Teil der Wahrheit erkennt. Ich meine, also zu sagen, okay, das sind jetzt lauter blinde Menschen, über die religiösen Menschen zu sagen, dass sie blind sind oder ja, das Bild oder den Vergleichspunkt eben mit den Blinden zu bringen, das ist schon nicht ohne. Wobei man halt sagen muss, ja, auch wir als Christen glauben ja dass es einen Teufel gibt und dass er Menschen, ja, wenn man es so will, blind macht für die Wahrheit und ihre Sinne betäubt. Also ich hätte jetzt nicht per se ein Problem damit zu sagen, dass man davon ausgeht, ich sehe die Dinge, wie sie wirklich sind und die andere nicht. Aber dann soll man doch auch nicht so tun, als wäre man der, ja, der vermeintlich alle anerkennende Pluralist, während die anderen alle so verbohrt sind, ihre Sicht für die einzig richtige zu halten. Wenn wir uns darauf einigen können, jeder hat seinen Standpunkt, wenn es um Gott, wenn es um Religionen geht und hält seine natürlich irgendwo für wahr, dann ist das doch okay, dann ist es eine Grundlage, auf der man sprechen kann. Aber zu sagen, ihr Religiösen, ihr seid da so verbohrt und extrem und intolerant und ich bin anders, aber ich erkläre euch jetzt mal alle als nur so semi-wissend und erkläre euch die Welt, wie sie wirklich ist. Und wenn ihr das übrigens nicht glaubt, dann seid ihr intolerant. Ja, das finde ich schwierig. Ja. Und was man halt auch sagen muss, dieses Gleichnis geht halt einfach nicht auf. Also da kannst du sicherlich jetzt auch ein paar Punkte nennen, warum dieses Bild jetzt mit dem Elefanten beispielsweise einfach auch seine Löcher hat.
Ja, vielleicht bevor ich zu diesem Punkt komme, noch eine Sache. Ich finde es sehr gut, was du angesprochen hast. Es geht nicht darum, dass wir keinen Wahrheitsanspruch haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Ringparabel die drei Söhne nehmen. Die haben sich gestritten, aber die waren auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier, um diesen kommunikativen Punkt noch abzuschließen. Wenn wir Menschen auf Augenhöhe begegnen, trotzdem einen ganz klaren Wahrheitsclaim haben und sagen, hey, ich glaube, ich habe die Wahrheit. Das ist per se noch nicht arrogant, das ist erstmal eine Überzeugung. Aber ich behaupte ja auch nicht, ich stehe über den Dingen. Sondern ich bin ein Mensch, der auf Augenhöhe mit einem anderen Mensch redet, der selber immer wieder um Wahrheit ringt, der nicht intelligenter oder weniger intelligent oder sonst irgendwas ist, sondern der, so würde ich aus dem christlichen Kontext sagen, der einfach die Gnade bekommen hat, auch zu erkennen, wer Gott ist und wer ich selbst sein darf. Ich glaube, da hängt viel eben mit der Haltung zusammen. Ne? Darum geht es sehr viel. Ne? Ich sehe mich nicht als ein Meta-Eben-Erzähler, sondern ich bin ein Mensch, der glaubt, die Wahrheit erkannt zu haben, in einer Welt, die sehr viele Wahrheitsansprüche hat.
Und ich meine, in anderen Bereichen des Lebens ist es für uns Menschen ja auch normal, davon auszugehen, dass wir die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Also ein Klimakleber, der sagt nicht, vielleicht könnte ich auch falsch liegen und eigentlich sollten wir doch Atomkraftwerke bauen, der ist sich seiner Sache sicher. Oder ein Politiker, der seine FDP-Positionen in den gesellschaftlichen Diskurs mit hineinträgt, der ist ja sich auch seiner Sache sicher. Und trotzdem kann man im Bundestag meistens häufig sich auf Augenhöhe begegnen. Wollen wir jetzt heute nicht politisch werden. Und zusammen in den Diskurs gehen. Und warum sollte das nicht auch bei Religionen möglich sein, dass ich sage, hey, ich halte meine Sicht für wahr, deine für falsch, du hältst deine Sicht für wahr und meine für falsch und wir können trotzdem Freunde sein. Und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, das ist sehr gut möglich. Also das ist immer, ja gut, mittlerweile ist er Christ geworden, deswegen ist dieses Beispiel vielleicht nicht so ganz passend. Ich brauche einen neuen besten Kumpel, aber einer meiner besten Freunde war Muslim und es war ganz klar abgesteckt. Er war der Ansicht, die Bibel wurde verfälscht, der wahre Gründer des Christentums ist Paulus, Dreieinigkeit ist Götzendienst und ich komme als Christ auf ewig in die Hölle. So. Und ich habe auch jetzt nicht unbedingt seine islamische Sichtweise für besonders zuverlässig gehalten. Und trotzdem haben wir jedes Wochenende miteinander abgehangen, Zeit verbracht, sind in den Urlaub gefahren, haben auch nicht immer nur über Glauben gesprochen und waren dicke miteinander. Sowas sollte es ja eigentlich gar nicht geben in der Welt von Menschen, die der Meinung sind, Absolutheitsansprüche und die Sicht des anderen für falsch halten, führt immer nur zu Barrieren und Mauern. Es ist sehr wohl möglich, trotzdem gute zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen.
Ja.
Aber genau, ich habe jetzt gerade noch mal eine Kurve gemacht, so einen Einschub. Mal zu der inhaltlichen Auseinandersetzung mit diesem Vergleich jetzt mal von dem Elefanten. Warum, Dave, glaubst du, geht das Ganze auch nicht ganz auf? Also wo gibt es denn da noch einen Logikfehler?
Das Problem, sage ich mal, ganz klassisch, würde ich jetzt sagen, im Religionspluralismus ist, dass Religionen Wahrheitsansprüche haben, die absolut sind und die sich gegenseitig widersprechen. Das ist der Punkt. Also beim Elefantenbeispiel, ne, sie alle haben einen Teil des Elefanten und die Konsistenz widerspricht sich dann. Okay, aber diesen Anspruch machen Religionen nicht. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Das Christentum lehrt, Gott hat einen Sohn, also der Vater hat einen Sohn, Jesus Christus, und der starb am Kreuz und ist von den Toten wieder auferstanden. Das ist ein relativ einfacher, von der Aussage her, einfacher Wahrheitsclaim. Der Islam zum Beispiel sagt, ganz, ganz explizit, weil er ja auch sich aufs Christentum bezieht im Koran, sagt, das ist nicht wahr. Jesus, also bei ihnen heißt er ja Isa, ist nicht der Sohn Gottes. Er ist auch nicht am Kreuz gestorben. Es sah irgendwie so aus, ne, aber es ist nicht passiert. Er ist nicht am Kreuz gestorben. Und damit hat Allah auch keinen Sohn. Ganz explizite Aussage im Koran. Allah hat keine Kinder. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja, jetzt hat irgendwie jeder eine Teilwahrheit. Nee, das ist eine Kontrastaussage. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ganz viele gar nicht mehr aushalten. Und vielleicht versuchen auch deswegen manche, diesen Pluralismus aufzubauen, zu sagen, komm, wir haben uns doch alle lieb. Jetzt lass uns doch irgendwie einen gemeinsamen Grund finden. In dieser Aussage finde ich keinen gemeinsamen Grund mit einem Muslim. Entweder er hat recht und Jesus ist nicht gestorben, oder ich habe recht. Jesus ist gestorben.
Und das Ganze löst sich, ja, beides kann nicht wahr sein.
Genau, beides kann nicht wahr sein.
Und das Ganze löst sich auch, by the way, nicht durch den Polytheismus auf, indem ich jetzt sage, okay, vielleicht sollte ich einfach ein System haben, in dem mehrere Götter parallel voneinander bestehen, weil, naja, wenn nun mal deine Sicht ist, der Gott, an den ich glaube, ist der eine Schöpfer des gesamten Universums, dann kannst du den nicht neben einen anderen Gott stellen, der über den das auch ausgesagt wird. Da ist auch wieder eine Kontrastaussage. Und da sehen wir, die Kontraste sind ja nicht nur zwischen verschiedenen monotheistischen Religionen, sondern das geht ja dann weiter, wenn wir darauf schauen, was im Hinduismus geglaubt wird, dass es im Grunde das Brahma gibt, das sich manifestiert in verschiedenen Untergottheiten. Und das sind einfach unterschiedliche Auffassungen von der Realität, wie die Welt beschaffen ist, in der wir leben.
Oder noch extremere Beispiele, wenn wir den Religionspluralismus auffassen, auch als einen Weltanschauungspluralismus, dann sagt ja zum Beispiel der naturalistische Atheismus, sowas wie Gott gibt es ja überhaupt nicht. Es gibt keine transzendenten Wesen oder so etwas. Also, und da zu sagen, ja gut, du glaubst halt, weil es dir hilft, wäre so ein bisschen nach Lessing, ne? Ach komm, solange der Ring dir irgendwie positive Effekte verleiht, glaub doch einfach, dass es die Wahrheit ist. Das ist aber auch wieder eine totale Abwertung von dem, was wir glauben. Das würde ja bedeuten, wir versuchen uns irgendwie selbst psychologisch zu überlisten, ein besseres Leben zu haben. Das ist überhaupt nicht unsere Sicht von Religion.
Ja, das ist, sorry.
Ja, wir glauben, das sind Wahrheitsclaims. Also Aussagen über die Realität.
Und da muss man eben auch aufpassen, dass man sich da als Theist nicht irgendwelche pragmatisch-atheistischen Prämissen in seine eigene Denkweise auf Gott einschleichen lässt. Denn ja, wir glauben eben nicht nur, weil es uns hilft, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass es wahr. Ich meine, dieses Bild mit dem Elefanten versucht ja dann das Ganze dadurch zu lösen, dass sie sagen, oder dass gesagt wird, jeder hat einen Teilaspekt der Wahrheit erkannt. So könnte man sagen, sieht es ja auch Paulus vielleicht, ihr seht einen Teilaspekt der Wahrheit. Das Beispiel funktioniert nicht. Aber in diesem Beispiel mit dem Elefanten wird es ja vermeintlich dadurch gelöst, dass man sagt, jeder von euch Religiösen hat einen Teilaspekt der Wahrheit erkannt. Ne? Der eine hat eben jetzt den Rüssel ergriffen und dachte, das ist eine Schlange. Der andere dachte, das ist eine Säule, weil er am Bein ist und so weiter. Aber das Problem ist, in diesem Beispiel erkennen ja nicht alle einen Teil der Wahrheit, sondern sie liegen alle falsch. Sie liegen ja nicht alle gleichermaßen richtig, sondern gleichermaßen falsch. Der Rüssel ist ja keine Schlange. Das Bein ist ja keine Säule. Das heißt, dieses Beispiel funktioniert nicht. Sie liegen, wenn dann, alle gleich falsch. Und das ist ja eben genau das, was dann der über den Wolken stehende, vermeintlich tolerante, aber dabei die Leute in ihren Überzeugungen gar nicht ernst nehmende Erzähler macht, zu sagen, ich sehe, was es wirklich ist, nämlich ein Elefant. Ihr seht die Realität gar nicht, ich schon. Und ihr versucht sie euch alle irgendwie zu deuten, erkennt sie aber gar nicht, ich schon. Also da haben wir Probleme auf verschiedenen Ebenen. Aber das ergibt eben keinen Sinn. Es kann nicht jeder gleichzeitig recht haben. Es können, wenn dann, alle gleichzeitig falsch liegen. Aber es ist sehr wohl möglich, dass einer richtig liegt. In dem Fall ist es ja sogar so, der nämlich weiß, dass es ein Elefant ist, der liegt zu 100% richtig und die anderen liegen zu 100% falsch. Ist doch auch okay, ich habe damit kein Problem, aber dann tut bitte nicht so, als seid ihr die über den Wolken Stehenden.
Ja.
Und der Punkt ist auch, die Realität verändert sich nicht durch meine Wahrnehmung. Also der Elefant ist ja jetzt nicht wirklich eine Säule, er ist ja nicht wirklich jetzt eine Schlange, sondern er bleibt ein Elefant. Nur weil ich ihn falsch verstehe, verändert er sich nicht. Also zu sagen, wir gucken da von unterschiedlichen Perspektiven drauf und stellen uns das so vor, ändert ja nicht, wie die Dinge wirklich beschaffen sind, auch nicht über Gott. Dass ich mir Gott auf eine bestimmte Weise vorstelle, ändert ja Gott nicht. Drum muss ich von der Frage her kommen, wer bist du? Und in Jesus Christus begegnet uns Gott und die ganze Wahrheit über Gott nicht in einem abstrakten Dogma, sondern in einer Person. Wahrheit ist eine Person, die uns begegnet, der wir begegnen können. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sehen.
Ja, total. Also 1. Johannesbrief zum Beispiel ist für mich ein Schlüsselding, wo eben, genau wie du sagst, Johannes sagt, das ist nicht nur ein Dogma, sondern was wir gesehen haben, was wir betastet haben, was wir erfahren haben als ganzheitliche Menschen, nicht nur in einer Trance oder in einer nächtlichen Vision, sondern wir haben das als ganzheitlicher Mensch erlebt, mit Verstand, mit Gefühl, mit unserem Körper. Das geben wir euch weiter. Also ich finde, Johannes stellt da einen total interessanten Wahrheitsclaim und sagt eben, schaut, wir reden hier nicht über Dogmen, jedenfalls nicht nur. Wir reden nicht über Ideen oder Visionen oder Träumereien. Wir reden über etwas, wovon wir zutiefst überzeugt sind, dass es auch ein Teil der Geschichte ist. Dass es ein Ereignis in Zeit und Raum ist, das so geschehen ist. Und für uns ist das Schlüsselereignis der Tod und die Auferstehung von Jesus. Was ein ganz wichtiger Wahrheitsclaim ist. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann sind die Wahrheitsclaims von Jesus glaubhaft. Dann ist das, was er gesagt hat über sich, über die Welt, absolut glaubhaft. Wenn er einfach nur gepredigt hat, eben Ideen oder Visionen, stirbt und dann weg ist und das, was er eigentlich gesagt hat, tritt gar nicht ein, ja, dann ist es natürlich ein relativ schlechter Wahrheitsclaim. Deswegen ist dieser Punkt für mich weiterhin im Christentum, und wir wiederholen das ja auch im Apologetikprojekt immer wieder, die Auferstehung von Jesus ist eines der wichtigsten Dinge in der christlichen Apologetik. Damit steht und fällt unser Glaube.
So, und jetzt, um da bei diesem Wahrheitsclaim zu bleiben, wir neigen uns ja auch jetzt schon dem Ende wieder dieser Folge zu, aber da einen Punkt mal anzureißen, der da auch mitkommt. Also ich zitiere nochmal Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So, wenn wir jetzt an dieses Bild denken von dem Berg, wo jetzt quasi der Gedanke ist, den ja auch John Hicks, so ein bekannterer Religionsphilosoph, der diese Sichtweise auch sehr populär gemacht hat, unterschiedliche Wege zum selben Ziel. Wenn wir so daran denken, dann ist die Frage, ist das wirklich so? Also Jesus sagt, ich bin der Weg, also sagt schon mal nicht einer der Wege, sondern der Weg. Aber vor allem ja auch der Weg wohin? Der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn wir jetzt sagen, die unterschiedlichen Religionen sind einfach nur verschiedene Pfade, verschiedene Wege zur selben Bergspitze, dann müssen wir uns ja fragen, ist denn an jeder Bergspitze oder an der Bergspitze einer jeden Religion am Ende Gemeinschaft mit Gott, dem Vater? Und das können wir ganz klar verneinen. Also ein Buddhist glaubt ja nicht, dass er am Ende in ewiger Gemeinschaft mit Gott im Vater lebt. Ein Hindu glaubt auch nicht, dass er am Ende in ewiger Gemeinschaft mit Gott im Vater lebt. Und ein Muslim und ein Jeside und so weiter ebenso nicht. Also ich kann mich gar nicht ausgegrenzt fühlen von diesem Absolutheitsanspruch Jesu, wenn ich gar nicht glaube, dass Gott der Vater überhaupt existiert oder dass Gott der Vater mit uns ewige Gemeinschaft haben wird. Also das ergibt für mich da auch keinen Sinn zu sagen, das ist ausgrenzend, weil wenn ich jetzt etwas nicht glaube, dann halte ich es auch nicht für ausgrenzend. Also mir ist es relativ egal, sage ich jetzt mal, klingt ein bisschen hart, aber ob jetzt Muslime glauben, dass ich in ihrer Vorstellung der Hölle sein werde, weil ich gar nicht glaube, dass die existiert. Ich glaube, das ist eine Illusion. Gibt's nicht. So, also ich kann mich nicht schlecht fühlen dafür, am Ende in der Hölle zu sein, an die ich gar nicht glaube. Und ich fühle mich auch nicht besonders belastet, wenn jetzt Leute glauben, ich werde im nächsten Leben vermutlich nicht in meiner Reinkarnationsstufe aufsteigen oder im Moksha oder Nirvana aufgehen, weil ich gar nicht glaube, dass diese Bergspitzen, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, tatsächlich real sind. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass es einen Gott gibt, der in Jesus Mensch wurde und der am Ende dieser Bergspitze auf uns wartet. Und deswegen möchte ich da auch Religionen ernst nehmen. Also nein, Religionen sind nicht unterschiedliche Wege zum selben Ziel, weil das, was die Religionen selbst aussagen über ihre Ziele, gar nicht identisch ist. Ja. Also da muss ich gar nicht mal jetzt von der Bibel herkommen, sondern das Ziel im Buddhismus ist es, den Zustand des Nirvana zu erreichen, in Stammesreligionen mit Ahnen versammelt zu werden. Im Islam ist am Ende die Pfeilspitze, die Bergspitze, ein Paradies, das sich in vielerlei Hinsicht von dem unterscheidet, dass wir von dem, was wir in der Bibel finden. Stichwort Paradies, Jungfrauen und Bäche voller Wein. Im Hinduismus ist das Ziel, den Zustand des Moksha zu erreichen. Also nein, unterschiedliche Wege sind nicht, also unterschiedliche Religionen sind nicht unterschiedliche Wege zum selben Ziel, weil die Ziele sich fundamental voneinander unterscheiden.
Finde ich total guten Punkt. Ich würde auch mit diesem Punkt, glaube ich, die heutige Folge abschließen. Das waren jetzt einige richtig gute Impulse. Man könnte viel weiter natürlich über dieses Thema sprechen. Vielleicht wird das in Zukunft auch nochmal passieren. Das ist ja ein großes Thema auch für unsere heutige Zeit. Aber nehmt gerne die Punkte aus der heutigen Folge mit, wenn es um Kommunikation geht, auf Augenhöhe zu kommunizieren, sich nicht als den zu sehen, der auf einer Metaebene drüber steht und alle anderen als Blinde bewerten kann. Aber wir müssen auch verstehen, dass da einfach ein logischer Widerspruch im Religionspluralismus liegt. Und besonders, ich fand es den Punkt von dir eben richtig gut zu sagen, reden wir doch mal über die Ziele. Ja? Welches Ziel verfolgt eine Religion? Dann merken wir ganz schnell, das kann nicht. Das kann nicht das Gleiche sein. Ja, vielen Dank dir, Simon, für die Folge, auch für deine Impulse.
Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören an alle Podcast-Zuhörer. Gerne auch auf unsere Website schauen, apologetikprojekt.de. Da könnt ihr unter anderem Blogartikel finden, auch zu weiteren Themen. Ihr könnt natürlich gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen, Instagram-Kanal und dort weitere Inhalte über Apologetik und Verteidigung des christlichen Glaubens euch reinziehen. In diesem Sinne hören wir uns in der nächsten Folge und bis dahin alles Gute.
Bis dann.
Bis dann.